Die Radio Wissen. Update.
We've always been a country that makes our voice heard and gets things done by working with others. We don't quit and walk away from organizations. We make them work for us.
Großbritanniens Regierungschef David Cameron hat noch einmal an seine Landsleute appelliert, weiter auf die EU zu setzen. Morgen ist es soweit. Die Briten entscheiden, ob sie weiter Mitglied bleiben oder austreten. Heute war für die Wahlkämpfer für oder gegen den Brexit das Finale. Der letzte Kampagnentag vor der Abstimmung. Und Politiker beider Lager haben das noch einmal genutzt. Das ist ein Thema heute im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Good evening and welcome to Wembley and the great debate.
Schon gestern Abend ist es noch einmal rund gegangen. Die BBC übertrug die letzte große Fernsehdebatte vor der Brexit-Abstimmung. Das Publikum war zu gleichen Teilen aus Anhängern und Gegnern der EU-Austrittskampagne ausgewählt. Allerdings war vor allem der Jubel der Brexit-Fans für ihren Anführer Boris Johnson groß.
Let's get out of this thing and we'll do better on it. We'll do better striking free trade deals on our own. Vote leave. Vote leave and take back control.
In Johnsons Augen könnte morgen ein britischer Unabhängigkeitstag werden. Er sagte heute noch einmal, mit einem Brexit bekäme Großbritannien die Kontrolle zurück über Geld, über die Einwanderung und, wie er sagt, über die Demokratie.
Take back control tomorrow of huge amounts of money so we can spend it on our priorities. Take back control of our immigration system. Take back control fundamentally of our democracy.
In der TV-Debatte gestern versuchten die Brexit-Gegner, die Versprechen der Befürworter bloßzustellen. Aus Sicht von Londons Bürgermeister Sadiq Khan kommen von ihnen nur Slogans und kein Plan, wie ein Brexit aussehen soll.
A slogan is not a detailed plan. We want the answer to the question, what is your plan?
Khan warf den Brexit-Befürwortern eine Hasskampagne vor. Die hätten ihre Austrittskampagne mit der Zuwanderung verknüpft und machten den Leuten Angst. Er bekam Rückendeckung von der Chefin der Konservativen aus Schottland. Sie warf den Brexit-Befürwortern vor, zu lügen, unter anderem zu einem möglichen EU-Beitritt der Türkei oder den Plänen für eine EU-Armee.
They lied about the cost of Europe. They lied about Turkey's entrance to Europe. They lied about the European army because we've got a veto over that.
Heute dann fuhren beide Seiten noch einmal ihre prominenten Unterstützer auf. Zum Beispiel Fußballer David Beckham und Harry Potter-Autorin J.K. Rowling auf der Seite der Brexit-Gegner, Schauspielerin Elizabeth Hurley und Komiker John Cleese für die Befürworter. Die Sun rückte heute auch die Queen auf die Seite der Brexit-Fans. Sie soll angeblich Gäste bei einem Dinner nach Gründen für die EU gefragt haben. Brexit-Befürworter Johnson trug die Zeitung heute stolz mit sich herum.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz läuft die Debatte über Remain oder Leave schon richtig heiß. Sascha Küchler schreibt auf Facebook: Bitte, liebe Briten, geht raus. Seid wieder unser Vorreiter und Vordenker und zeigt allen anderen Duckmäusern, dass ein Land sich nicht immer der Mehrheit beugen und gehorchen muss. Zieht's durch. Jan Haag meint: Wenn ein Bleiben bedeutet, dass die Briten noch mehr Privilegien bekommen, dann sollten sie ruhig gehen. Die scheißen doch schon lange auf die EU. Christopher Kruse sagt voraus: Wenn die Briten tatsächlich für den Brexit stimmen, dann verstummt angesichts der schlimmen Folgen für die britische Wirtschaft vielleicht endlich das wirre Gefasel unserer Euroskeptiker. Dann könnte man sich auch mal wieder sachlich mit den Problemen auseinandersetzen. Will Schlömer schreibt ironisch: Ich gehe mal schwer davon aus, wenn England sich entscheidet, die EU zu verlassen, wird die Insel im Meer versinken. So ungefähr habe ich die EU-Politiker verstanden. Die Angst derer ist, England ist raus und die Leute leben weiter. Auf der Facebook-Seite von D-Radio Wissen haben wir gefragt, was ihr eigentlich vermissen würdet. Nicola Glück meint: Musik und Humor sind klasse, aber auf die Hooligans und die Zickigkeit in Sachen europäische Solidarität kann man getrost verzichten. Ralf Bröhl hat geantwortet: Die besten Gins und Tonic Water kommen schon länger nicht mehr aus Großbritannien. Musikalisch ist auch keine Revolution mehr zu erwarten. Bleibt also der Anblick britischer Touristen mit Sonnenbrand dritten Grades, den ich vermissen würde.
Was sonst noch wichtig war?
Studienplätze mit NC werden in Deutschland weiter oft nicht vernünftig verteilt. Bei der offiziellen Studienplatzbörse im Netz machte im letzten Wintersemester nur etwas mehr als die Hälfte der staatlichen Hochschulen mit, 100 von 180. Das ist zwar mehr als ein Jahr vorher, allerdings läuft das System schon seit 6 Jahren. Die Kultusminister sind deshalb auch nicht zufrieden. Die Bewerbungsseite hochschulstaat.de war online gegangen, damit Studienplätze besser verteilt werden. Viele bleiben immer noch unbesetzt, die Unis mit einem Numerus Clausus beschränken. Im letzten Jahr gab es damit für knapp 5% der NC-Plätze keine Studenten. Aus Sicht von Kritikern liegt das aber nicht nur an den Hochschulen, die nicht bei der Studienplatzbörse mitmachen, auch an Studenten, die sich mehrfach bewerben und so begehrte Plätze blockieren. Die Bundesregierung will das Alter senken, ab dem jemand als Terrorverdächtiger überwacht werden kann. In Zukunft soll das schon ab 14 gehen. Im Moment liegt das Mindestalter bei 16. Voraussetzung ist nach den Plänen von CDU, CSU und SPD, dass es Anhaltspunkte zum Beispiel für Anschlagspläne gibt. Das Antiterrorpaket soll übermorgen vom Bundestag beschlossen werden. Darin ist auch vorgesehen, dass Handybesitzer beim Kauf von Prepaid-Karten künftig ihren Personalausweis vorlegen müssen. Damit soll verhindert werden, dass Terroristen anonym telefonieren können.
Die Bußgelder sind sehr hoch, das bezahlt kein Unternehmen aus der Portokasse.
Der Chef des Bundeskartellamts hat Bilanz gezogen. Bußgelder von insgesamt mehr als 200 Millionen Euro hat die Behörde nach den Worten von Andreas Mund im letzten Jahr gegen Unternehmen verhängt. Unter anderem Automobilzulieferer, Matratzenhersteller und Hersteller von Fertiggaragen waren dabei. 45 Unternehmen und 24 Privatleute mussten laut Mund zahlen, weil sie Preise abgesprochen hatten.
Wenn Sie sich heute die Programme anschauen, die Unternehmen haben, um solche Verstöße von vornherein zu verhindern, sogenannte Compliance-Programme, da sehen Sie, wie ernsthaft das heute betrieben wird.
Das Bundeskartellamt hat nach eigenen Angaben im Moment besonders Internetfirmen im Visier. Im Moment wird unter anderem gegen Facebook und Amazon ermittelt. Beide sollen ihre Marktmacht missbrauchen. In ICE-Zügen soll es noch in diesem Jahr WLAN geben, und zwar auch in der 2. Klasse. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat das mit der Deutschen Bahn und Vertretern der Bahnindustrie vereinbart. Die Bahn hatte es vor kurzem noch bezweifelt, dass es dieses Jahr noch klappt. Sie nahm auch die Mobilfunkbetreiber in die Pflicht. Die hätten zugesagt, alle ICE-Strecken an mobiles Breitband anzubinden. Gestern war schon angekündigt worden, dass es in der Bahn in Zukunft auch Filme von einem Streaming-Dienst geben soll.
Was noch wichtig wird.
Der Brexit. Morgen um 7 Uhr öffnen die Wahllokale in Großbritannien. 47 Millionen Briten haben sich für die Wahl registriert. Ein Ergebnis wird es wohl aber erst am Freitag geben. Morgen soll es noch keine Prognosen oder Hochrechnungen geben.
Und sonst in der Welt?
Vor gut 6 Jahren ist über der russischen Stadt Smolensk ein Flugzeug abgestürzt. An Bord waren der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski, dessen Frau, Politiker und Militärs, insgesamt 90 Menschen. Die Ursache des Unglücks ist bis heute ungeklärt. Deswegen wollen die Ermittler jetzt die Särge der Opfer öffnen. Von der Exhumierung erhofft sich die Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse. Russland vermutet einen technischen Defekt oder einen Fehler des Piloten als Absturzursache. In Polen gibt es aber noch immer Zweifel an diesen möglichen Gründen. Einer der Skeptiker ist Kaczynskis Zwillingsbruder Jarosław, heute Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. Am Südpol läuft seit heute eine hochriskante Rettungsaktion. Ein Mitarbeiter einer Forschungsstation ist krank geworden und musste in eine Klinik gebracht werden. Jetzt ist dort ein Rettungsflugzeug angekommen. Das ist besonders im Moment eine heikle Sache, denn in der Antarktis herrscht gerade tiefster Winter. Es ist rund um die Uhr stockdunkel und die Temperaturen fallen bis unter minus 70 Grad. Das Flugzeug landet auf Skiern und muss sofort runtergehen können, wenn ein Sturm aufkommt. Gestern hatte sich der Start der Rettungsaktion am Südpol wegen schlechten Wetters schon einmal verzögert. Es ist der 3. Einsatz dieser Art überhaupt. Vor 3 Jahren zerschellte eine Maschine bei so einer Rettungsaktion an einer Felswand. Die größte staatliche Uni in den USA hat offenbar ein extremes soziales Problem. Die California State University in Los Angeles hat herausgefunden, dass fast 50.000 ihrer Studierenden obdachlos sind und über 100.000 der Eingeschriebenen leiden Hunger. Die Uni bietet zwar Hilfsprogramme für ihre Studenten an, aber die Not ist wohl so groß, dass auch die Helfer nicht mehr richtig helfen können. Einer obdachlosen Studentin, die sich um einen Wohnheimplatz beworben hatte, soll eine Verwaltungsangestellte gesagt haben, es sei nicht fair, ihr ein Zimmer zu geben, denn dann müsse sie ja auch allen anderen eines geben. Die Uni hat da nachgehakt und herausgefunden, dass die Verwaltung die Studenten oft gar nicht über Hilfen wie Lebensmittelmarken oder finanzielle Unterstützung informiert, weil nicht genug für alle da ist. Viele Studis der California State in Los Angeles übernachten aus der Not heraus bei Kommilitonen auf dem Sofa, in Autos oder Zelten, auf Parkplätzen oder Bahnhöfen. Aufklärung mit Spaß? Nein, danke. In der Schweiz klagen mehrere Kinder und Jugendliche gegen ein Aufklärungsvideo, das Erwachsene zeigt, die eindeutig Spaß beim Sex haben. Jetzt soll das höchste Gericht der Schweiz, das Bundesgericht in Lausanne, klären, ob dabei die Unversehrtheit und Entwicklung der Kinder beeinträchtigt wurden. Sie sind zwischen 4 und 17 Jahre alt und hinter ihnen steht eine christliche Stiftung. Sie hält die Aufklärungskampagne der Schweizer Gesundheitsministeriumsmitarbeiter für hochsexualisiert und schädlich. Das Video wurde vor 2 Jahren im Schweizer Fernsehen gesendet und zeigt hetero- und homosexuelle Paare. Die Botschaft: liebt das Leben, aber schützt euch vor HIV.
Wissensnachrichten.
Forscher träumen schon lange davon, endlich schlimme Krankheiten wie AIDS heilen oder menschliche Eigenschaften gezielt verbessern. All das könnten neue gentechnische Methoden möglich machen. Die Grundlagen für dieses Verfahren sind schon da und es wird immer leichter und kostengünstiger, das menschliche Erbgut zu verändern. Aber die Genchirurgie hat nicht nur Vorteile, sie wirft auch viele ethische Fragen auf. Grund genug für den Deutschen Ethikrat, das Thema heute zum Schwerpunkt seiner Jahrestagung zu machen. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten ist hier. Um was genau geht es denn bei der Genchirurgie?
Ja, man kann sich das wirklich wie einen kleinen chirurgischen Eingriff vorstellen, allerdings auf molekularer Ebene. Das, was operiert wird, das ist unser Erbgut, also unsere DNA. Und das Skalpell, das ist eine sogenannte Genschere. Die haben sich Forscher vom Verfahren abgeguckt, wie Bakterienzellen ihre DNA reparieren.
Genschere hört sich jetzt schön an. Kannst du versuchen, mir zu erklären, wie das funktioniert?
Ja, also dieses Genscherenverfahren, um das es geht, das hat den etwas sperrigen Namen CRISPR-Cas9. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach Müsli-Riegel, ist aber ein einfaches, billiges und hocheffizientes Genverfahren. Dabei werden Enzyme, die DNA schneiden können, mit DNA eben zusammengebracht. Und die trennen dann die DNA an einer gewünschten Stelle auf. Und dann setzt automatisch ein Reparaturmechanismus ein. Und den kann man nutzen, um andere DNA-Bausteine einzubauen, DNA-Bausteine auszutauschen oder die DNA-Enden direkt miteinander zu verbinden. Bei Menschen haben es Forscher auf diese Weise schon geschafft, im Labor Gehirnzellen mit der Nervenkrankheit Huntington zu behandeln und es gelang auch bei der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose.
Wenn sich jetzt der Ethikrat heute schon dazu dieser Technik zusammensetzt, dann haben die ja sicher was dran zu mäkeln. Also es geht ja sicher nicht in erster Linie um die Vorteile, sondern was sind die Bedenken, die es gibt bei so einem Verfahren? Was sind da die Gefahren?
Also zum einen ist die Methode noch nicht hundertprozentig ausgereift. Die Frage ist, wie oft dabei fehlerhafte Schnitte passieren und welche Konsequenzen das hat. Jeder falsche Schnitt erhöht nämlich das Krebsrisiko. Der Ethikratsvorsitzende Dabrock warnt außerdem, dass die Genschnippelei, wenn man sie beim Embryonen nutzt, auch an die Nachkommen vererbt wird. Dann ist die Veränderung im ganzen Körper drin, später auch in Spermien oder Eizellen der Person, die aus dem Embryo wächst. Weltweit ist diese Manipulation von Spermien und Eizelle wegen der weitreichenden Konsequenzen deswegen auch verboten, auch weil die Kritiker die Gefahr sehen, dass Designerbabys geschaffen werden.
Wir wechseln das Thema, denn während die Forscher auf die Gentechnik noch große Hoffnungen setzen, schwindet ihre Hoffnung bei einem anderen, und zwar, dass das Korallensterben irgendwann aufhören wird. Auf einer Konferenz in Hawaii ist eine neue Studie vorgestellt worden.
Ja, und die besagt, viele der noch intakten Korallen sind Zombies, also lebende Tote. Den Forschern zufolge haben sie weder Eizellen noch Spermien und damit auch keine Möglichkeit mehr, sich fortzupflanzen. Am schlimmsten trifft es die Korallen da, wo die meisten Touristen unterwegs sind. Die Forscher führen das letzten Endes auf die Sonnencreme zurück. Letztes Jahr hatte eine Studie belegt, dass der Stoff Oxybenzon, der in vielen Sonnencremes enthalten ist, Korallen nicht nur tötet, sondern auch ihre DNA verändert. Und sie können sich dann eben nicht weiter fortpflanzen.
Und dann gibt es noch was Neues aus der Welt der Skorpione. Die sind, was die Architektur angeht, wohl ungefähr so kreativ wie der Erfinder des Reihenhauses für Menschen, oder?
Ja, irgendwie folgen die Behausungen in der Regel immer dem gleichen Muster. Forscher haben bei Skorpionen in der israelischen Wüste festgestellt, dass 3 Elemente immer gleich sind. An der Oberfläche, da gibt es eine Plattform, die als Eingangsbereich dient. Von da aus können die Skorpione mögliche Beute ausspähen. Dann geht sozusagen eine kleine Wendeltreppe runter. Durch die Windungen können Feinde nicht weiter in den Skorpionbau reingucken. Und ganz unten gibt es dann noch eine größere Kammer, sozusagen der klimatisierte Wohnbereich, in dem es schön kühl ist, im Gegensatz zur Wüste oben.
Hört sich aber immerhin nach einem schönen Reihenhaus an. Das war Tobias Jobke aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend bleibt schwül und wolkenverhangen. Bei Werten zwischen 25 und 32 Grad kann es auch mal das ein oder andere Hitzegewitter geben. Morgen dann Hochsommer. Bei Temperaturen bis zu 36 Grad scheint fast überall die Sonne. Der Deutsche Wetterdienst sagt, das wird der vorerst heißeste Tag des Jahres. Freitag dann ähnlich heiß, allerdings schon mit mehr Wolken, die zum Wochenende unwetterartige Gewitter und ein bisschen Abkühlung bringen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.